Guten Morgen und frohen Advent euch. Mary, did you know? Maria, ahntest du? Wusstest du, was da auf dich zukommt? Ich denke, Maria wusste eine ganze Menge und ahnte eine ganze Menge, vielleicht nicht im Detail. Aber warum mir das so wichtig geworden ist, dass sie eine Menge wusste und wie sie das gemacht hat, das hat mich zu dieser Predigt gebracht. Und ihr werdet es im Laufe der Zeit jetzt erfahren. Und ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf. Adventszeit. Wir fühlen uns so im Endspurt des Jahres. Viele Firmen sagen, wir müssen noch die Zahlen fertig kriegen. Der Garten muss winterfest sein. Ich weiß nicht, was alles noch passieren muss. Aber Thomas hat es ja letzten Sonntag schon gesagt. Wir sind gar nicht am Ende des Jahres. Wir sind am Anfang des Kirchenjahres. Zweiter Advent. Advent ist Vorbereitungszeit. Es geht gerade frisch los. Wir bereiten uns vor. Wir backen, naja, wir probieren auch. Wir kaufen ein, wir packen ein, wir verstecken, wir planen. Wir bereiten Weihnachten vor. Aber um mal ehrlich zu sein, Weihnachten vor über 2000 Jahren hat funktioniert und geklappt, ohne dass wir uns vorbereiten. Und ich bin mir ganz sicher, selbst wenn wir uns jetzt alle auf die Couch setzen würden, es wird Weihnachten stattfinden. Die Vorbereitung ist gar nicht, damit Weihnachten passiert. Die Vorbereitung ist für uns. Wir sollen uns vorbereiten. Und ich glaube, das ist die wichtige Sache. Und darüber würde ich heute gerne mit euch ein bisschen sprechen. Wie hat Maria sich vorbereitet? Oder wie ist sie vorbereitet worden? Wie können wir uns vorbereiten? Nicht aufs Feiern. Ich glaube, das schaffen wir alle sehr einfach. Das können wir. Aber wie bereiten wir uns vor auf Zeiten, wo es etwas schwierig ist? Auf Herausforderungen. Krankheit, Ungerechtigkeit, Flucht und Unfall. Auf die Krise, die diesen Krisenmodus ausgelöst hat. Denn wir wissen alle, so alt sind wir nun mal, Schwierigkeiten werden auch immer wieder kommen. Ja, ich habe diese Frage, wie bereite ich mich auf eine nächste Krise vor, in einigen Gruppen hier in der Gemeinde gestellt. Die Antwort war schwierig oder leider gar nicht, man wusste gar nicht, was man so sagen konnte. Ich kann sie auch nochmal anders formulieren. Wenn ich in einer Krise bin, worüber bin ich froh, dass ich mich vorbereitet habe oder dass ich vorbereitet worden bin? Was ist vielleicht in den Jahren davor passiert, was mir jetzt hilft? Vielleicht ist das auch eine gute Antwort darauf, wie könnte ich mich vorbereiten? Und ich würde heute gerne einfach mal gucken, wie hat Maria das gemacht? Ja, Maria wird in der katholischen Kirche sehr verehrt, deswegen haben wir in der evangelischen Kirche manchmal das Thema so ein bisschen dünner. Aber heute möchte ich einfach mal auch im Advent diese besondere Frau zum Thema machen und beobachten. Maria hatte am Anfang ihrer aufgeschriebenen Geschichte in der Bibel eine Gottesbegegnung. Bevor wir uns aber diese Gottesbegegnung ansehen, würde ich gerne nochmal nachdenken darüber, wie Menschen der Bibel auf Gottes Begegnungen reagiert haben. Ich lese euch mal die Antwort vor, die mir ChatGPT dazu gegeben hat. Als Gott Mose am brennenden Dornbusch rief, das zweite Buch Mose, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen, reagierte Mose zögerlich. Er fühlte sich unzureichend, brachte mehrere Einwände vor, dass er nicht beredt sei, 2. Mose 4, Vers 10, dass die Israeliten nicht glauben würden und dass er gar nicht der Richtige für diese Aufgabe ist. In Jeremia lesen wir auch, dass Jeremia Bedenken hatte, als Gott ihn zum Propheten berief. Er fühlte sich zu jung, zu unerfahren. Jona wollte seiner Berufung überhaupt nicht folgen und ist gleich in die andere Richtung gelaufen. Und der spätere Kämpfer Gideon, von Gott gerufen, um Israel zu retten, zweifelte auch an seiner Fähigkeit. Er war der Geringste in seinem Haus. Das lesen wir in Richter 6, Vers 15. Und er bat Gott um Zeichen, damit er überhaupt glaubte, dass er berufen worden sei. Samuel musste Gott dreimal rufen, bis er überhaupt gehört hat. Wie ist es bei Maria? Wie ist die Gottesbegegnung bei Maria? Und man muss vielleicht noch dazu sagen, Maria war zu der Zeit geschätzte 14, 15, 16 Jahre alt. Wir lesen in Lukas 1, Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ein Jahr in Demut, ein Jahr ohne Aber, Ein Jahr im Vertrauen. Ein Jahr ohne Wissen. Kein Lachen wie von Sarah, die nicht mehr geglaubt hat, im hohen Alter noch Kinder zu kriegen. Kein ungläubiges Fragen, das Gott bei Zacharias zur Stummheit werden lässt. Ein echtes Ja. Und jetzt ist auch die erste Frage beantwortet, die ich gerade gestellt habe. Warum ist mir das wichtig geworden? Ich möchte auch ein Ja haben in Situationen, in denen ich eigentlich eher so ein Warum fühle. Wie kann man da hinkommen? Wieso war Maria so bereitet, so vorbereitet, dass sie das sprechen konnte? Woher wusste sie das? Maria, did you know? Wir haben gerade den Lobgesang von Maria gehört. Auch wenn ich glaube, dass dieser Text sicherlich zum großen Teil auch vom Geist eingegeben worden oder inspiriert worden ist, man erkennt doch, sie war im Glauben sehr praktizierend und gewachsen. Sie kannte einiges davon. Und sie brach, nachdem der Engel ihr die Botschaft gegeben hat, auf zu den Eltern von Johannes dem Täufer, Elisabeth und Zacharias. Für 3 Monate hat sie die besucht. Lukas 1, Vers 36 lesen wir das. Sie nahm sich Zeit, über die Worte des Engels nachzudenken. Zeit haben, viel Zeit zum Nachdenken. Wenn ein Engel mir die Worte Gottes bringen würde, dann glaube ich, würde ich mir auch viel Zeit nehmen. Maria hatte aber noch eine zweite Gabe, glaube ich, die sie dazu brachte, überhaupt erstmal zu erkennen, welche Worte für sie wichtig ist. Nach der Geburt besuchen sie die Hirten, Leiharbeiter, harte Draußenmänner. Ich denke mal, auf dem Feld gab es sicher keine Dusche und so mancher Brand hilft auch durch die Nacht. Die hatten mit Sicherheit keinen so richtigen Ruf. Und die besuchten Maria mit ihrem Neugeborenen und erzählten ihr. Und was macht Maria? Maria, in Lukas 2, Vers 19 lesen wir, Maria behielt diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie in ihrem Herzen. Bewegte sie in ihrem Herzen. Meine Mutter hatte die ganze Zeit ihre Konfirmandenbibel, bis ins hohe Alter. Und in der Weihnachtsgeschichte waren in ihrer Bibel überall die Lieder eingetragen, die wir unterm Weihnachtsbaum gesangen. Das war also ein genauer Ablauf in der Bibel drin. Unsere Kinder kennen das mit Flöte und bis zur Tuba wurde das dann auch Weihnachten praktiziert. Und dieser Satz hatte meine Mutter richtig markiert, ganz deutlich. Und ich habe als Kind immer gedacht, Worte im Herzen bewegen, sich Zeit nehmen. Was ist das überhaupt? Wofür mache ich das? Wie mache ich das? Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht auf die Schliche kommen, was das heißt, Worten im Herzen zu bewegen, wenn wir uns mal einer anderen Sprache näher kommen. Ich habe den Text mal auf Latein rausgesucht. Wir sind alle keine Lateiner, ich auch nicht. Habe das zwar mal gelernt, aber ist lange her. Aber ich glaube, wir können hier vielleicht einiges helfen. Maria, Ortem ist das Wort aber. Konservat erinnert mich an eine Konservendose. Omnia verba hec, viele Worte jetzt hier. Konferenz, kennen wir auch, sitzen zusammen. In cordo, das Herz der Maria, so ist ihre. Ich glaube, wenn wir das so lesen, verstehen wir das. Und wenn du jetzt noch einmal drauf drückst, Raimund, dann kriegen wir das auch, glaube ich, ganz gut zusammen. Maria behielt die Worte in ihrer Herzen. Sie konservierte die Worte. Sie machte sich daraus einen Speicher. Sie hatte diese Worte in sich. Und das machte sie, indem sie die Worte wie eine Konferenz in ihrem Herzen bewegte. Ich finde das ein witziges Bild. Deswegen habe ich das jetzt auch gebracht. Worte im Herz wie eine Konferenz zu bewegen und gleichzeitig sie auch als Konserve zu haben. Im Sommer hatte ich das Privileg, im Seniorenkreis über dieses Thema zu reden. Und da merkte ich, wie an dem Tisch ganz viele Leute saßen, Menschen, die schon sehr, sehr lange das Wort in sich bewegten. Bibeltexte, Psalmen, Lieder, Erfahrungen. Man merkte an dem Tisch einen Bestand, einen Speicher von in sich bewegten Bibelworten. Ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Schatz, den man nach außen auch merkt. Und ich glaube, Maria hat diesen Schatz gehabt. Und er hat ihr geholfen. Sie glaubte an einen Gott, dem nichts unmöglich ist, der das Meer teilen kann und der Manna regnen lässt. Maria wusste, dass unmöglich keine Option für sie ist, für Gott ist. Das glaubte Maria. Wir glauben an einen Gott, der wirkt, der lebt, und einen Menschen, Jesus, und einen wirkenden Heiligen Geist. Denn gucken wir uns auch mal Marias Situation an. Eigentlich ist ja alles bestens. Maria kannte Gott und glaubte. Gott hatte ihr seinen Plan offenbart. Andere Menschen haben ihr den Plan verdeutlicht, die waren da. Naja, und eigentlich war der Plan schon in Ausführung, er saß sozusagen auf ihrem Schoß. Das ist doch eine Situation, die wir uns alle wünschen würden. Wir wissen genau, was Gott möchte von uns und alles ist gut. Aber Marias Leben war kein durchgeplantes Leben ohne Stolpersteine. Wir lesen in den Evangelien ganz viel von Kindermord durch Herodes, einer Flucht nach Ägypten, einer Wiederkunft aus Ägypten in eine ganz fremde Stadt mit Kind. Jesus geht mit 12 Jahren in Jerusalem mal für ein paar Tage verloren. Der erwachsene Jesus sagt allen, ihr seid meine Familie, nicht nur du, Maria. Vorher ist er ihr in Kanaan auch so ein Stück weit über den Mund gefahren, hat gesagt, Frau, ich bin noch gar nicht dran bei der Hochzeit zu Kanaan. Also ich glaube, sie hat es nicht einfach. Und wahrscheinlich war sie auch, nachdem Jesus so 12, 13 Jahre alt war, ist sie wahrscheinlich auch Witwe geworden. Josef wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Und dann steht sie unter einem Kreuz. Was muss sie für eine innere Konserve an Glauben gehabt haben, um das durchzustehen? Denn sie bleibt dabei. In der Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass Maria unter den Aposteln ist, die auf den Heiligen Geist warten. Es geht also um Worte, die sie mit sich hat. Und wie ist Maria an diese Worte gekommen? Wir erinnern uns, die Hirten haben zu ihr gesprochen. Ich hatte es gerade erzählt. Die Hirten. Aber was sah Maria? Maria sah Engel. Maria hörte Worte von einem Engel, aber die Worte kamen von den Hirten. Die Begegnung mit den Hirten war für Maria eine Gottesbegegnung. Die Hirten waren Engel. Maria hörte Gottes Wort von den Hirten. Und so wichtig das ist, diese Worte zu haben, man muss sie dann auch in sich tragen. Eine liebe Schwester sagt zu diesem Thema, wenn Gott einem was ins Herz legt, muss man es jetzt nicht so allen sofort hinausposaunen. Vielleicht ist es auch mal richtig gut, es für mich zu behalten. Stärke aus dieser Konserve in meinem Herzen zu gewinnen. Am liebsten hätte ich euch allen heute eine Dose geschenkt, damit ihr die Bibel einlegen könnt und zu konservieren. Aber das hilft ja gar nicht. Wir sollen sie ja in der Herzenskonferenz bewegen, damit der Glaube wachsen kann. Und ihr ändert auch das Bild der Konserve, die ja geschlossen ist. Wir müssen eine Konserve haben, die wächst. Und wo hören wir die Engel sprechen? Wer sind die Hirten, die wir hören können? Wir haben euch Engelsflügel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon entdeckt habt. Sie liegen vor euch auf dem Tisch, ganz, ganz, ganz klein. Und das soll euch daran erinnern, dass die Hirten Engel geworden sind für anderen. Wir haben sie euch mitgebracht, damit ihr sie jetzt gleich einpackt und sie in euer Portemonnaie tut oder in eure Tasche und erinnert wird, so wie euch diese Musik auch an einiges erinnert. Ja? Packt die Engel in eure Tasche, damit ihr nach Engeln Ausschau haltet. Wo auch immer ihr nach denen Ausschau haltet. Vielleicht an dem Tisch, den Thomas Körner euch empfohlen hat, wo man Begegnung haben kann. Da sind Engel. Gott benutzt Menschen, um seine Worte zu sprechen. Er hätte Ninive ja einfach retten können. Aber er wollte, dass Jona das macht. Habe ich auch geklaut aus der Predigt von Rolf Zyros hier. Jona sollte das machen. Ja, und mit diesen Worten im Herz konnte Maria das sprechen, dieses Ja, Maria sprach, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Aus diesen Worten im Herz kam ihr Stärke. Einige Ideen, die ich euch hier so erzählt habe, kommen von Karen Harry, einer christlichen Beraterin, die ich auf dem Dünenhof kennengelernt hat. Übrigens, am Dünenhof gibt es viele Worte, die man konservieren kann, wer nochmal da Auslegung von der Bibel hören möchte. Sie sagte, der Charakter eines Menschen offenbart sich in unerwarteten Situationen. Und von diesen Situationen hatte Maria genug. Und ich fürchte, wir auch. Ann-Kathrin Taddei, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, sagt dazu, im Lukas-Evangelium berichtet die Geschichte von einer jungen Frau, die schwanger wurde. Obwohl sie erfüllt war von Herz und Geist und nicht wusste, wie diese Schwangerschaft in ihre Geschichte kommen sollte, sagte sie Ja zu diesem Kind. Sie sagte Ja zum Leben und jubelte über Gott und den Geist, das sind großartige Worte, die die Bibel überliefert. Meine Seele preist die Größe Gottes und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd geschaut, aus dem Lobgesang. Das ist eine stolze Frau, die so ihr Glaubensbekenntnis spricht. Nicht eine sanfte Magd, eine selbstbewusste Frau, die Entscheidung für ihr Leben getroffen hat und diese Entscheidung durchgehalten hat. Maria hatte Charakter. Und wir haben jetzt ein Stück von diesem Weg gehört, woher sie diesen Charakter genommen hat. Aus Gottes Worten, die sie in ihrem Herz bewegt hat, als Worte vom Engel. Der Wortspeicher ist gefüllt. Jetzt wäre ich eigentlich ja fertig. Wir wissen ja, wie wir die Worte hören. Aber ich glaube, es kommt noch ein ganz wichtiger Teil, der wir auch aus der Jonas-Geschichte kennen. Gott möchte, dass wir die Worte Gottes weiterbringen, dass wir darüber sprechen. Gott will mit uns. Wir sollen seine Engel sein. Mission geht nicht nur auf den Philippinen, sondern auch hier. In meiner letzten Predigt hatte ich euch über heilige Orte erzählt, über eine Plattform, die wir bilden können, wo andere Gottesbewegung haben sollen. Vielleicht können wir dort auch diese Worte sprechen. Und jetzt kommt dieser nächste Schritt. Seid selbst der Engel. Wo sind wir Engel, wo wir anderen Leuten ins Herz sprechen? Meine Tochter kam heute Morgen wieder und erzählte was von einem Musical, das sie in Karlsruhe gehört haben, wo sich Leute aufgemacht haben, in das Herz von anderen eine Reise zu machen. Vielleicht ist das so eine Sache. Worte sprechen ist so ähnlich wie in das Herz eines anderen eine Reise zu unternehmen. Jetzt kennt ihr auch den zweiten Grund, warum ihr diese Engelsflügel mitnehmen sollt. Klebt sie euch um den Mund. Macht euch Engelszungen. Und das könnt ihr am besten, wenn ihr vorher den Satz von Maria gesprochen habt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen.